Hast du auch manchmal das Gefühl, dass dein Kopf überquillt und du trotzdem funktionieren musst? Während draußen die Hektik tobt, verrät dir heute die Bestseller-Autorin Cordula Nussbaum, wie du im Info-Dschungel cool bleibst, wie du Pausen clever nutzt und wie du deine mentale Energie schlau steuerst, damit du mit frischer Stimme und klaren Gedanken überzeugen kannst. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Als ich jetzt hier durch die Salzburger Altstadt in mein Studio gelaufen bin, hektische Menschen um mich herum, man sieht's in den Augen, alles zuckt, die Leute kommen aus dem Büro, gedrängt von 100.000 E-Mails, gehen auf die Straße, müssen vielleicht noch einkaufen und so ist die entspannte Zeit jetzt in der Vorweihnachtszeit, in der wir diese Episode aufnehmen. Andreas und ich haben heute ein ganz besonderes Vergnügen. Wir haben eine deutsche Bestseller-Autorin zu Gast im Podcast. Du bist Speakerin und Coach. Du beschäftigst dich seit mehr als 20 Jahren mit Zeit- und Selbstmanagement, mit Motivation und persönlichen Erfolgsstrategien. Und es ist gerade wieder ein ganz nagelneues Buch von dir erschienen, liebe Cordula Nussbaum. Grüß dich, willkommen im Stimme wirkt Podcast.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Einladung. Freue mich total.
Cordula, wenn du selbst ja wahrscheinlich auch diesem ganzen Druck ausgesetzt bist, diesem ganzen Overload oder wie soll man das nennen, der Menschen heute im Alltag ausgesetzt sind, überall blinkt's, überall piepst's, wie gehst du selbst mit diesen ganzen ununterbrochenen Anforderungen um, ganz persönlich? Wie schaffst du es, dass du immer wieder regelmäßig Bücher herausbringst, dass du so viel schreibst neben all dieser Arbeit? Wie gelingt es dir persönlich?
Ich glaube, was ich gut über die letzten Jahre gelernt habe, ist, mich tatsächlich immer wieder rauszunehmen. Ja, und ich weiß, das ist ja genau die Schwierigkeit. Du hast gesagt, es blinkt, es piepst. Wir wollen Erwartungen erfüllen. Wir haben eine volle To-Do-Liste. Wir haben einen vollen Kopf. Wir stellen Erwartungen an uns selbst. Von anderen Menschen werden Erwartungen an uns gerichtet. Und das ist klar. Wir haben heutzutage viele von uns einen sehr vollen, sehr schnellen Alltag. Und das Phänomen ist, wenn wir immer denken, ich muss jetzt noch schneller arbeiten, ich darf keine Pausen machen, ich muss durchackern, in dem Moment geht die Leistungsfähigkeit so in den Keller. Und da ist ein Phänomen, was ich mir aber auch selber erst vor Jahren mühsam erarbeiten musste, so diese Überzeugung, zum einen die besten Ideen haben wir, wenn wir eine Pause machen. Und auch die beste Leistung bringen wir, wenn wir uns immer wieder ausklinken, schauen, dass wir uns erholen, dass wir uns von Reizen, Anforderungen abschotten, ganz bewusst uns Erholphasen schaffen. Und diese Zeit, und das finde ich interessant, weil da hapert es häufig schon bei Menschen, Thema Pause machen. Meine tiefste innere Überzeugung aus eigenem Erleben und auch viel aus der Arbeit mit meinen Coaching-Klienten und Klientinnen, in dem Moment, wo wir eine Pause machen, bist du danach viel fokussierter, viel produktiver und du hast viel, viel mehr Spaß an dem, was du tust. Ja, und allein die drei Komponenten steigern dann schon wieder dein Arbeitstempo, ohne dass du aber das Gefühl hast, oh, ich muss irgendwie das Tempo hochhalten, ich muss das irgendwie durchziehen, sondern dann kommen wir so in diesen Flow rein, das flutscht, das läuft. Ja, und dann macht's Spaß.
Mhm. Ja, interessant. Andreas, wenn ich dir, Cordula, so zuhöre, ich war ja schon sehr neugierig, vor unserem Gespräch neugierig darauf, wo denn so die Berührungspunkte zu diesem Thema Stimme, Reden, Sprechen, Überzeugungskraft, Reden vor Menschen sein wird. Und das erste Stichwort, also nicht das erste einzelne, die ersten Stichworte hast du bereits erwähnt. Pausen machen und Spaß. Ja. Ja. Andreas, also mir geht gerade durch den Kopf, wie ist das eigentlich? Hat sich dieser Druck wirklich so verstärkt oder nehmen wir das nur subjektiv so wahr im Moment durch diese ganze elektronische Geschichte, die da auf uns einprasselt?
Ich denke, dass es tatsächlich faktisch so ist. Also es ist natürlich wie überall ist es multifaktoriell. Aber ich glaube schon, dass durch die massive Zunahme der Informationsflut wir ertrinken. Es ist so. Ich meine, das, was wir heute am Tag irgendwie an Informationen, an Bildern, an irgendwelchen Menschen, Gesichtern von irgendwelchen Models, wie wir zu sein hätten, was wir zu essen hätten, was wir zu tun hätten, was das einzig Richtige für ein gutes Leben wäre. Und dann auch noch alle anderen haben irgendwie mehr Geld, allen anderen geht's besser, haben gute Beziehungen, streiten nie. Also all diese Geschichten. Früher hat's halt ein Dorf gegeben, irgendwie, da hat man den einen Bauern, hat man dann eine Woche später wieder gesehen in der Kirche. So, ja. Und das war der soziale Vergleich. Und dann hat's, weiß ich nicht, vielleicht einen Minnesänger gegeben, das ist immer ganz weit zurück oder später vielleicht täglich noch eine, also in meiner Kindheit noch täglich vielleicht eine Zeitung, die man gelesen hat, überhaupt, oder eine halbe Stunde oder 10 Minuten irgendwie Nachrichten. Aber das, was wir heute kriegen, ist ja Dauerbeschallung, Dauernachrichten über alle möglichen Kanäle. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, glaube ich, ist schon, dass wir auch nicht mehr die mentale Stärke haben, die frühere Generationen gehabt haben. Und ich glaube, das hängt aber inner zusammen. Also mit wir meine ich jetzt vielleicht gar nicht unsere Generation, sondern die Generation, die jetzt jung ist. Weil wir ganz freundlich und nett und liebevoll mit unseren Kindern umgehen und vielleicht dann die so nett und liebevoll erzogen haben, dass sie manchen Schwierigkeiten gar nicht mehr ausgesetzt werden. Ich habe mal den Professor Dr. Maas bei mir gehabt, der auch Bücher geschrieben hat, eben über Kindererziehung. Und er meint, das Wichtigste, was wir unseren Kindern jetzt weggenommen haben, sagt auch Gerald Hüther und andere, ist Langeweile.
Absolut.
Ja, Rüdiger Maas.
Absolut. Halt immer, ja. Und, du sprichst da ganz, ganz toll.
Langeweile, weil eben das dazu führen würde, dass sich, und da sind wir wieder bei Cordula und ihrem wunderbaren Buch auch über kreative Chaoten, da kann sich Kreativität erst entwickeln, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas aus mir heraus zu schaffen, aus ganz wenig. Und wir sind überfüllt und kriegen mehr und mehr und mehr. Und da kann keine Kreativität mehr entstehen.
Ja. Also du sprichst da ganz, ganz viele Dinge an. Ich habe in einem meiner Bücher, weiß jetzt gar nicht mehr welches es war, mal diesen Satz geschrieben, Kreativität braucht Langeweile. Mhm. Ja, und so wie es ist, früher auch wir als Kinder, ich will jetzt gar nicht die frühere Zeit so hoch hypen, aber sagen wir, das Geilste war, wenn wir angefangen haben, uns zu langweilen, ja, wenn du in einem Kinderzimmer warst oder draußen im Garten rumgelaufen bist, sagst du, was mach ich nur, hat gerade keiner Zeit zum Spielen. Ja, dann hast angefangen, irgendwas aus dem zu machen, was dir angeboten wird. Und das war schön. Jetzt ist es tatsächlich anders. Du hast das eine angesprochen, Andreas, dass wir jetzt so ein Info-Overload haben. Ja, das stimmt. Ja, wenn du überlegst, früher, wie gesagt, ich will frühere Zeiten nicht gut schön reden, aber um das mal klar zu machen, früher gab es bei uns in Deutschland 3 Fernsehprogramme. Wenn du Glück gehabt hast, dann kam irgendwas, was dich interessiert hat, dann hast einen Film angeschaut, hast ausgemacht. So, und jetzt mit Netflix und Co., es wird dir ja dauernd auf dem goldenen Tablett serviert, du wirst dauernd angefixt, da gucke ich noch kurz rein und da und da und da. Das heißt tatsächlich, um auch konkret deine Frage auch nochmal aufzugreifen, Arno, es ist die Fülle an Informationen, die uns zur Verfügung steht, sekündlich ist explodiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Was per se ja auch eine gute Nachricht ist, ja, weil ich kann auf verschiedenen Kommunikationskanälen mit der Welt in Kontakt sein. Ich kann mich austauschen rund um den Globus mit meinen Freunden rund um die Uhr. Ich kann auch einkaufen von der Couch aus. Also es hat ja Digitalisierung oder Konnektivität hat ja unglaublich viele Vorteile. Der Punkt ist nur, wir haben leider nie gelernt, wirklich souverän mit diesen ganzen neuen Kanälen, mit den ganzen Gadgets umzugehen. Und das ist dann das, was uns in die Erschöpfung reintreibt, in die mentale Erschöpfung reintreibt, weil du ja selber kaum noch auskommst. Und jetzt schließt sich wieder der Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe. Nenn es Pause, nenn es Phasen der Langeweile. Wären für unser Hirn so wichtig, dass wir zur Ruhe kommen, dass sich Dinge sortieren können und dass wir uns auch wirklich mental erholen können.
Ich habe gerade vor kurzem mit einem Kunden, also hier vor mir in meinem Studio, der war bei mir in Salzburg, am Start in eine kurze Präsentation gearbeitet. Und das ganze Coaching war überschattet von dem Druck, den er ausgestrahlt hat, weil sie waren zu zweit, er und der Kollege, das war eine Tagung mit, 150 Händlern, und sie hatten ganz enges Zeitkorsett und es durfte nicht länger sein, dann wird es ganz schwierig. Und sie hatten zwei Themen rüberzubringen. Und allein der Druck hat verhindert, dass er vor seinem ersten Wort mal innegehalten hat, dass es ihm möglich war, einfach mal sich hinzustellen, kurz da zu sein, mal durchzuatmen, das Publikum, den Raum wahrzunehmen. Ja. Und wir haben länger dran gearbeitet und es hat einigermaßen funktioniert, ganz hundertprozentig, glaube ich, hat das nicht umgesetzt. Wir haben nachher telefoniert. Also es zieht sich im Grunde ja in alle Lebenslagen durch und das ist das, was mich natürlich jetzt für unsere Zuhörer auch so interessiert, wo sind die Parallelen zum rhetorischen Alltag. Ja. Wodurch aber genau, Cordula, entsteht denn eigentlich diese Erschöpfung? Wenn ich jetzt dein neues Buch durchblättere, dann ist mir als allererster aufgefallen, dass du nach jedem einzelnen der kurzen Artikel mit Praxistipps und so weiter immer Neuroinsights beschreibst, so auf zwei Seiten sehr übersichtlich. Was passiert da im Kopf eigentlich derzeit?
Ja, was passiert zum einen, wenn wir kognitiv arbeiten, also mit dem Gehirn arbeiten, Wissensarbeiter, Arbeiterinnen sind oder jetzt, um dein Beispiel auch aufzugreifen, Arno, der Klient, der einen Vortrag halten will, alles, was wir kognitiv aufnehmen oder auch ausspeichern, muss natürlich von unserem Gehirn verarbeitet werden. So, und wenn ich jetzt allein schon mir einen irren Druck mache, zum Beispiel Zeitdruck, oh, ich muss in einer halben Stunde so maximal viele Infos reinpressen, stresst mich das schon selber. Und in dem Moment, wo ich gestresst bin, funktionieren leider unsere grauen, bunten Zellen da oben nicht mehr so geschmeidig wie in dem Moment, wo ich entspannt bin. Und deswegen gerade, wenn ich auch sage, Stimme, ihr kennt das alle, in dem Moment, wo wir gestresst sind, dann geht die Stimme hoch und dann pressen wir und dann reden wir noch viel, viel schneller, weil ich muss ja schließlich überzeugen. Du kommst bei deinem Gegenüber gar nicht mehr an, weil du ballerst so schnell Informationen raus. Thema auch wieder hier, mentale Erschöpfung. Das überfordert dein Gegenüber total. Viel sinnvoller wär's. Durchatmen, überlegen, was sind die zwei, drei wirklich wichtigen Punkte, die ich rüberbringen will. Dann vielleicht auch eher ins Emotionale gehen, ja, raus aus dem rein Kognitiven, ich will mit Fakten überzeugen, sondern pack die Leute da, wo sie sind. Und in dem Moment, wo zum Beispiel auch Bilder im Kopf deines Gegenübers beim Zuhören entstehen, ja, Bilder können in unserem Gehirn ganz, ganz anders, also Metaphern, ja, du arbeitest mit Metaphern, das kann das Gehirn viel, 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 viel besser verarbeiten, viel entspannter. Und das sind dann auch die Botschaften, die hängen bleiben. Und das ist manchmal wirklich wahnsinnig schwierig, weil wir halt so eine Zahlendaten-Faktengesellschaft sind. Ja, und da bewusst mal zu sagen, weniger Info-Input, jetzt in dem Fall, wenn ich eine Präsentation halte, für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Aber es geht auch schon bei uns los, dass ich auch schon mal sage, wie bereite ich mich vor? Wie viel recherchiere ich? Klar, du brauchst eine solide Basis an Infos, um eine vernünftige Präsentation halten zu können. Aber auch hier gehen viele Leute so ins Over-Delivering rein und lesen noch 20 Studien und noch 30 Meinungen dazu einholen. Und wenn du es selber schon gar nicht mehr verarbeiten kannst, ja, wie willst du es dann überzeugend rüberbringen? Und deswegen immer auch zu sagen, lieber mal ein bisschen weniger ist mehr zu zelebrieren, wäre super hilfreich.
Du hast das ja in deinem Bestseller, wenn ich das richtig lese, in der Statistik, in deinem Buch im Titel so schön auf den Punkt gebracht, Kopf voll, Hirn leer. Ja, und das betrifft ja jetzt beide Seiten, den einen Menschen, der gerade versucht, was vorzubereiten und overwhelmed ist von all den Möglichkeiten und gar nicht weiß, wie es heraussortieren soll. Und natürlich auch dann sein Publikum, das zugeballert wird, wie du das gerade so schön beschreibst.
Ja.
Wenn du jetzt so einen Praxistipp herausgreifst, Cordula, ich will natürlich heute für unsere Zuhörer möglichst viel, du weißt schon, so praktische, griffige so Dinge heraus. Gerade weil wir lass uns bei dem Beispiel bleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Präsentation vorbereite, und ich spüre schon den Druck und das muss gelingen und ich muss diese Infos rüberbringen und ich weiß, ich habe wenig Zeit. Was wäre denn so Ein kleiner Praxistipp. Was kann ich in dem Moment tun, um mir den Überblick wieder zu verschaffen und um mein, ja, es ist ja nicht nur das Gehirn, um mich selbst wieder bereit zu machen für das Große und Ganze.
Ja. Du hast jetzt gerade das Buch angesprochen, Kopf voll, Hirn leer. Das war ja der Spiegel-Bestseller, wo ich wirklich sehr tief auch reingehe, was neuropsychologisch, neurologisch, biologisch in unserem Gehirn passiert. Jetzt im neuen Buch, die Ein-Minuten-Strategie gegen mentale Erschöpfung, schöpfe ich natürlich aus diesem Fundus, was neurowissenschaftlich fundiert ist, und brech's runter auf kleine, sofort umsetzbare Tipps, sofort umsetzbare Strategien. So, das heißt, wenn ich jetzt sage, konkrete Antwort auf deine Frage, Arno, wenn ich so wahnsinnig viel im Kopf habe, ich möchte diese Präsentation vorbereiten. Ich habe das sogenannte Kompassprinzip entwickelt für das neue Buch, die Ein-Minuten-Strategie. Und da gibt's ein Kapitel, Kompass praktisch als Akronym, und das letzte S steht für den Schreibtisch, den mentalen Schreibtisch. Okay. Mit der Idee, alles, was uns durch den Kopf schwirrt, ist sozusagen etwas, was auf deinem mentalen Schreibtisch liegt. So, und da liegt halt bei ganz vielen Leuten irre viel Zeug, ja, irre viel Gedanken, irre viel Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit, die ich jetzt im Buch vorstelle, um zum Beispiel mental auch zur Ruhe zu kommen, die man aber auch wunderbar anwenden kann, wenn ich Präsentationen vorbereiten möchte. Ich habe es im Buch genannt, hat mir eine Seminarteilnehmerin mal so den Begriff geschenkt, Kopfkotzen. Kopfkotzen bedeutet, dass du alles auskotzt und das am besten schriftlich, Zettel, Stift oder Tablet, Stift, einfach mal auskotzt, was dir alles durch den Kopf schwirrt. Das hat zum einen eine sehr reinigende Wirkung und hilft dir auch, dich zu fokussieren, und würde jetzt zum Beispiel bedeuten, in Hinblick auf Präsentation vorbereiten, kotz erstmal alles aus deinem Hirn raus, was schon an Gedanken da ist. Ja, wo du sagst, ah, die Idee muss rein, der Gedanke muss rein, der Fakt muss rein, vielleicht auch Ängste jetzt in dem Fall, zu sagen, boah, ich habe Angst, dass die anderen das nicht fundiert genug finden, oder ich habe Angst, dass ich mich verhaspel, oder so, alles, was dir durch den Kopf schießt. Und das hat den großen Vorteil, und da reichen ein paar Minuten aus. Also es kostet gar nicht viel Zeit. Und das mal so auszukotzen, mal aufzuschreiben, hat den riesengroßen Vorteil, dass ganz oft zum Beispiel Ängste ihren Schrecken verlieren. Ja, dass du merkst, jetzt wo ich es mal aufgeschrieben habe, ja, eigentlich, nee, so schlimm ist es gar nicht. Oder du stellst fest, doch, das beschäftigt mich wirklich, oder ich merke, ich habe tatsächlich zu wenig Fakten, ich habe Angst, wenn Rückfragen kommen, dass ich nicht gut genug vorbereitet bin, dann können wir im nächsten Schritt damit arbeiten. Und das macht dich handlungsfähig.
Das ist ein toller Tipp.
Wie bereitest du das für dich selber vor? Du bist ja auch Seminarleiterin und hältst Vorträge. Was ist deine Art einer, wenn du jetzt weißt, keine Ahnung, ich habe in 2 Monaten ein Seminar zu halten, wann beginnst du mit der Vorbereitung, wie schaut die aus? Hast du dann irgendwie ein didaktisches Konzept dahinter, oder ist das, was ist da dein Zugang?
Also ich fange im Kopf tatsächlich sehr früh an, die Sachen vorzubereiten. Und jetzt stehen zum Beispiel auch noch in den nächsten Wochen ein paar Vorträge an, auch jetzt zum Thema vom neuen Buch Mentale Erschöpfung, raus aus der mentalen Erschöpfung. Da habe ich natürlich so ein paar Basics, wo ich sage, die will ich auf alle Fälle rüberbringen. Weil ich weiß, oder weil ich mir denke, das ist mir so wichtig, oder auch im Gespräch mit meinen Coaching-Klienten, Klientinnen, wo ich immer wieder merke, das sind die Punkte, wo die beißen, wo sie vielleicht auch so ein Aha-Erlebnis haben, wenn wir das im Coaching gemeinsam bearbeiten, wo ich sage, also die Dinge möchte ich auf alle Fälle reinbringen. Und dann überlege ich mir immer ganz, ganz stark, wer ist dabei? Was wissen diese Menschen vermutlich schon? Was sind so die Herausforderungen? Deswegen ist mir auch immer ganz wichtig, ein sehr fundiertes Briefing-Gespräch mit dem Kunden zu führen. Wer sitzt drin? Wie alt sind die? Welche Probleme haben die? Ich mache es ja viel im beruflichen Kontext. Was ist im Job bei denen gerade wichtig? Was ist privat möglicherweise bei denen gerade am Brennen? Und dann überlege ich mir immer, wie lange habe ich Zeit? Meistens viel zu kurz, ja, könnte einen halben Tag reden. Aber was wären so die Nuggets, wo ich zumindest einen Stups geben kann, dass die sagen, ah, okay, denke ich mal weiter drüber nach. Oder was mir eben auch immer ganz wichtig ist, dass die Leute rausgehen und sagen, so, Und das setze ich jetzt um. Und schön sind es halt häufig, sind die Kleinigkeiten. Ja, wir wissen ja eigentlich schon total viel über diese Themen, mental stark sein, auf uns achten, gut mit uns, Selbstfürsorge, Zeitmanagement, Motivation umzugehen. Wir machen es nur so selten. Mhm. Ja, und deswegen ist so ein Lieblingssatz, den ich auch tatsächlich oft in Vorträgen bringe. Wir sind Wissensriesen in diesen Themengebieten, aber Umsetzungszwerge. Mhm. Und das war mir jetzt eben auch mit dem neuen Buch so wichtig. Klar sind da auch viele Sachen drin, die die Leute vielleicht schon mal gelesen haben oder gehört haben, aber sie machen es halt nicht. Mhm. Und das ist wirklich so mein, da brenne ich dafür, die Menschen ins Tun zu bringen, in die Umsetzung. Und wenn sie nur Kleinigkeiten in ihrem Leben ändern, aber da einen Benefit haben, eine Entlastung haben, da geht mir das Herz auf.
Mhm. Du hast übrigens jetzt in dem, wie du erzählt hast, wie du dich vorbereitest, hast du ja jetzt aus meiner Sicht gesehen einen ganz, ganz entscheidenden Schritt getan. Nur, dass er nicht untergeht, will ich es nochmal hervorheben. Denn der Stress in der Vorbereitung bei den meisten Menschen entsteht ja dadurch, dass sie von sich aus es richtig sagen und vorbereiten wollen. Mhm. Der Schlüssel ist aber immer die andere Seite. Und du gehst jetzt von der anderen Seite heran, du überlegst dir im Briefinggespräch, wer sind die anderen im Gespräch mit dem Kunden, was sind deren Bedürfnisse, was sind die Alltagssituationen und so weiter. Und das ist ja ein Grundprinzip, das auch sehr entlastet, weil dann denkst du nicht mehr, was muss ich, sondern naja, was brauchen die anderen.
Ja.
Ich glaube auch, das soziale Gehirn springt an und es ist ein ganz anderer Antreiber, der dahinter liegt.
Ja. Und weil du gerade noch gefragt hast, Andreas, eben didaktisch, wie ich es mache oder schriftlich, also wenn mir so Ideen dann kommen, wo ich denke, boah, das wäre super bei den Zuhörerinnen, ich schreibe es mir auf. Total kreativ chaotisch, ja, es gibt dann 1000 Zettel und mal landet's hier, mal landet's da. Und dann arbeite ich nach wie vor wahnsinnig gern mit PowerPoint, mit Visualisierung. Auf meinen Folien stehen keine Texte drauf, nur mal Schlagworte, aber viel mit Bildern, viel mit emotionalen Bildern. Und das ist dann das, wo für mich innerlich der Vortrag auch reift, wo ich merke, so, okay, wie könnte ich das jetzt bebildern? Auch wieder Zielgruppe, wer sitzt da, was brauchen die für Bilder? Und dann fange ich an, auch hin und her zu schubsen, meine Vortragsinhalte. Ja, dass ich sage, okay, die Botschaft will ich unbedingt rüberbringen, Anfang ist schlecht. Und ich verbringe wahnsinnig viel Zeit auch in der Vortragsvorbereitung. Mein Mann schimpft mich dann immer, der sagt, mein Gott, Alter, den Vortrag hast du doch schon 100-mal gehalten, ja, halten halt so, wie es denn immer hältst. Dann sage ich, nein, ja, sitzen ja ganz andere Menschen drin mit ganz anderen Bedürfnissen und dieses so Vorbereiten, das hilft mir dann auch, mich zu sortieren und ja, ich hoffe, dass es der richtige Weg ist, eben auch für die Leute, die dann da sind, weil wie gesagt, die sollen ja davon profitieren. Aber es stresst mich. Also ich lege da auch viel Herzblut rein und nach wie vor Lampenfieber bei Vorträgen. Aber mei, bin ich halt so.
Cordula, als du von diesem Auskotzen,
quasi
den Stress da irgendwie so raustun gesprochen hast, da hast du vom Schreiben geredet. Mhm. Es ist ja kein Wunder, du kommst aus dem Journalismus auch irgendwo, dass du schreibst die ganze Zeit. Das Schreiben ist nicht allen Menschen so gegeben. Mhm. Wie hältst du es mit so Visualisierungsstrukturierungstechniken wie Mindmaps oder ähnlichen Dingen oder dem Aufkleben von Zettelchen oder so? Welche Praxistipps kannst du uns da noch mitgeben für die Vorbereitung?
Ja, also wenn ich schreiben sage, dann meine ich tatsächlich in irgendeiner Form schriftlich ausspeichern. Mhm. Ja, also das müssen jetzt, und das ist immer ganz, ganz wichtig, also danke für die Nachfrage, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie geschliffene Phrasen zu Papier zu bringen, sondern da geht es um Stichpunkte. Und wenn ich jetzt eben sage, ich bin niemand, der gerne schreibt, ja, was auch zum Beispiel auch eine wunderschöne Coaching-Technik ist, die ich auch hier mit meinen Klienten, Klientinnen gern anwende, such dir Gegenstände für das, was dich beschäftigt. Also hier bei mir im Büro zum Beispiel, ich habe viel Zeug, was rumsteht und dann habe ich auch noch so meine Kramkisten, wo ich sage, jetzt zum Beispiel, um diese Angst aufzugreifen bei Präsentationen, die ich vorher gerade erwähnt habe, such dir mal einen Gegenstand, der diese Angst ausdrückt. Ja, und dann kramen die und dann kommt irgendeiner vielleicht und nimmt den Stoffelefanten aus der Kiste raus. Mhm. So, und dann können wir weiter drüber reden. Aus welchem Grund ist es der Elefant? Was steckt da für dich drin? Mhm. Also da geht es, wie gesagt, nicht um das Schreiben, sondern es geht darum, das in irgendeiner Form zu visualisieren. Und das können auch Icons sein, Mindmap sowieso. Mindmap ist super als Technik, weil ich da auch sehr unkontrolliert assoziativ ausspeichern kann. Und wenn ich kleine Skizzen mache, die muss ja keiner erkennen können, ja. Mhm. Aber wenn du für dich nochmal erkennst, das steht für, ich muss die Zahlen aus dem letzten Geschäftsbericht nochmal raussuchen, völlig fein. Ja. Mhm. Alles nur für dich, um damit weiterzuarbeiten, muss kein anderer Mensch damit schlau werden.
Mhm. Cordula, wenn ich jetzt so als Zuhörerin oder als Zuhörer so das Gefühl habe, naja, okay, das klingt unglaublich spannend, das Buch besorge ich mir gleich, aber wie ist das mit der Cordula persönlich? Braucht es da ein Seminar oder kann ich mit dir auch in anderer Form zusammenarbeiten? Kann ich das mit dir persönlich auch tun?
Ja, klar. Also viele Menschen kommen zu mir ins Einzelcoaching. Mhm. Entweder sie kommen tatsächlich, ich sitze ein bisschen südlich von München, entweder sie kommen tatsächlich nach München, oder wir machen mittlerweile natürlich auch wahnsinnig viel über Zoom-Meetings, MS-Teams-Meetings. Ja. Ich finde es immer schön, wenn man sich sieht, weil damit kann ich auch noch Körpersprache lesen. Ich sehe, das hatte ich jetzt die Woche auch mit einer Coaching-Klientin, wo es so drum ging, auch persönlich mich zu verändern. Die ist gerade total erschöpft, ja, kam auch quasi ausschlaggebend vom Buch raus aus der mentalen Erschöpfung. Sie hat das Buch gelesen gehabt, hat eine E-Mail geschickt und hat gesagt, Frau Nussbaum, Sie haben mich so abgeholt mit dem, was da im Buch drinnen steht. Ich möchte ganz konsequent jetzt daran arbeiten. Dann haben wir halt Themen angesprochen und plötzlich hast du richtig gesehen, wie bei ihr in den Augen die Christbäume zum Funkeln angefangen haben, weil sie plötzlich so eine Perspektive gesehen hat, wie es für sie weitergehen kann. Und deswegen, wenn wir uns halt sehen können, egal ob das jetzt wirklich im 1:1 live vor Ort Präsenz ist oder MS Teams, ist super. Und das ist natürlich ein gutes Thema, gerade auch zu sagen, ich möchte für mich lernen, mit meiner Energie anders zu haushalten. Ich möchte gucken, wie ich einfach besser für mich gefühlt durch den Alltag gehe. Super.
Herzlichen Dank soweit. Ich habe selbst noch einige Fragen an dich, aber die werden wir gerne in der nächsten Episode besprechen. Liebe Cordula Nussbaum, nochmal der Hinweis auf dein aktuelles neues Buch, die 1-Minuten-Strategie gegen mentale Erschöpfung. Der liebe Arno hält es jetzt in die Kamera, man sieht es leider nicht, weil wir ein Audio-Podcast sind. Aber wenn dir gefällt, was du hörst und immer wieder dabei bist, dann freut es uns, wenn du auf Spotify oder Apple Podcast uns gerne eine Bewertung hinterlässt. Das freut nicht nur uns, sondern es ermöglicht auch all den anderen, auf unsere bisher über 500 Episoden zuzugreifen und vielleicht auch künftig wieder reinzuhören. Ein herzliches Dankeschön in deine Richtung einstweilen, liebe Cordula, und die letzten Worte wie immer an dich, liebe Arno.
Ja, also weil du Spotify sagst, ein Shoutout an unseren treuen Hörer Andreas, der mir so viele nette Nachrichten uns geschrieben hat über Spotify. Also nochmal ein Hinweis, dass das eine veritable Möglichkeit ist, mit uns in Kontakt zu treten. Nützt es bitte. Ja, und was bleibt mir? Möge die Macht der Stimme in all dem Trubel mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.